ARD.
Ich sehe Landwirtschaft nicht nur als Nahrungsmittelproduzenten, sondern ganz stark auch ja, landwirtschaftliche Betriebe als Institutionen, sage ich immer, die auf vielfältige Weise eingebettet sind, sowohl in soziale Strukturen als auch in die ökologische Umwelt. Das heißt, wir haben als Gesellschaft in vielerlei Hinsicht einen Mehrwert davon, dass es Landwirtschaft gibt.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Sie tauchen schon in unseren ersten Lebensjahren, in unseren Kinderbüchern auf. Und Ihre Arbeit beeinflusst uns im Alltag unser Leben lang. Das merken wir spätestens beim Einkauf im Supermarkt. Indirekt haben wir mit Landwirten extrem viel zu tun. Das Bild, das wir von ihnen haben, hat mit der modernen und facettenreichen Landwirtschaft, wie wir sie heute haben, aber oft gar nicht so viel zu tun. Die neue Rolle der Landwirte, mehr als Nahrungsmittelproduzenten, so heißt unsere heutige Ausgabe von Soup & Science, unserem wissenschaftlichen Lunchtalk. Soup & Science ist eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Lena Petersen. Herzlich willkommen. Und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, Wiebke Nowak. Sie ist Agrarökonomin und promoviert am TEA-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Und sie forscht zu den sozialen Dimensionen und unterschiedlichen Funktionen der Landwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen, Frau Nowak.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sie selbst sind ein Stadtkind. Sie sind in Hamburg aufgewachsen. Da ist die Landwirtschaft ja nicht direkt vor der Haustür. Wann und wie sind Sie denn dann zu diesem Thema gekommen? Wann wurde Ihr Interesse dafür geweckt?
Richtig, ich bin am Stadtrand von Hamburg groß geworden, war aber ganz viel auch immer ja, in ländlichen Räumen unterwegs, viel in Schleswig-Holstein, in den Ferien. Habe Landwirtschaft in der Verwandtschaft, also schon von Anfang an spielte das eine Rolle in meinem Leben. Aber mein wissenschaftliches Interesse hat sich im Prinzip erst im Studium geweckt. Ich habe zuerst Geografie studiert und da sollte ich mal eine Hausarbeit schreiben zum Thema Landgrabbing. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Da geht es um den Flächenkauf durch ja, Industriestaaten oder große Unternehmen im globalen Süden. Und da habe ich mich einfach mit den Folgen dessen schon mal beschäftigt und mir ist bewusst geworden, wie viel ja, spannende Aspekte das Thema Landwirtschaft und Flächen hat, global in Deutschland, in Europa, wie knapp Fläche ist, auf der wir Nahrungsmittel produzieren können und auch alles andere und was das auch macht mit den Menschen, die dort leben, wo Nahrungsmittel produziert werden.
Wenn wir jetzt mit Landwirtschaft zu tun haben, davon auch hören, in der Berichterstattung geht es momentan viel um Erntebilanzen. Ansonsten geht es, wenn über Landwirte berichtet wird, oft um Skandale, zum Beispiel in der Tierhaltung. Es geht auch um Probleme, zum Beispiel ausgelöst durch den Klimawandel. Wie eingeschränkt ist Ihrer Meinung nach denn unser öffentliches Bild, das wir von Landwirtschaft haben?
Ja, mein Eindruck ist, dass viele von uns in der Gesellschaft eben zum einen von Skandalen mitbekommen, dann so die klassischen Kinderbücher kennen, wo sehr vielfältige Betriebe abgebildet sind. Die haben dann irgendwie 3 Schweine und 4 Kühe und ein paar Hühner und der Hahn kräht auf Misthaufen und so weiter. Ich glaube, Sie wissen, wovon ich spreche. Und dann haben wir Reportagen über so einzelne Betriebe, die aber oft auch eher besondere Betriebe sind und nicht so sehr ja, diejenigen, die vielleicht repräsentativ für eine Branche sind. Das alles zusammen hat im Prinzip ja, die Auswirkung sozusagen, dass viele von uns sehr wenig darüber wissen, wie letztendlich Landwirtschaft im Alltag funktioniert, mit welchen Themen und Problemen Landwirte ganz konkret zu tun haben. Also nicht nur so global Klimawandel, sondern eben was da auf dem Acker eigentlich los ist und wie viel Herausforderungen es einfach ja, ganz konkret auf den einzelnen Betrieben gibt, wirtschaftlich und von den politischen Rahmenbedingungen.
Hat sich denn Ihr eigener Blick auch durch Ihre Forschung noch sehr stark gewandelt und auch geweitet?
Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass so die Möglichkeit, eine Doktorarbeit zu schreiben, im Prinzip die Chance ist, die jeden Tag dazu zu lernen sozusagen. Deswegen wäre das fast schade, wenn ich sagen würde, nee, hat sich nichts verändert. Mir war ganz viel, ja, überhaupt nicht klar vorher, wie der Größenstrukturwandel zum Beispiel vonstatten geht. Da habe ich jetzt ein ganz anderes Verständnis von gewonnen, was das eigentlich bedeutet und wie viel oder wenig auch statistische Daten dazu eigentlich aussagen und wonach dieser Wandel auch, nach welchen Mustern der funktioniert.
Jetzt haben Sie den Strukturwandel schon angesprochen. Da gibt es auch ganz beeindruckende Zahlen. Eine habe ich rausgefischt vom Statistischen Bundesamt. 1949 gab es noch 1,8 Millionen landwirtschaftliche Betriebe. In Deutschland 2019 waren das dann nur noch 267.000. Also eine irre Verschiebung. Es gibt immer weniger Betriebe, die werden im Zweifelsfall immer größer. Ist das dann der Kern des Strukturwandels in der Landwirtschaft oder passiert da eigentlich noch viel mehr? Gibt es da noch viel mehr Aspekte?
Ich würde den größten Strukturwandel immer eher als die Auswirkung dessen beschreiben, von dem, was sich strukturell in der Produktion verändert. Da geht es ganz viel darum, dass die Produktion kapitalintensiver wird, also weniger Menschen in die landwirtschaftliche Produktion involviert sind, mehr Maschinen, mehr moderne Technik. Dass Betriebe immer spezialisierter sind, das heißt, die machen nicht mehr alles von Sauenhaltung über Milchvieh, über Ackerbau, Futterbau, sondern zum Beispiel nur noch Ferkelaufzucht oder nur noch Ackerbau. Und dann gibt es auch eine Intensivierung, das heißt, wir haben ganz andere Erträge pro Flächeneinheit, auch andere Milchleistungen pro Kuh. Also da hat sich einfach die Leistung der Landwirtschaft extrem gesteigert und all das zusammengenommen hängt damit zusammen, dass es Skaleneffekte gibt, also Größenvorteile. Je größer ein Betrieb ist, desto geringer die Kosten pro Stück. Zumindest kann man das erstmal pauschal sagen. Es gibt immer Einzelfälle und auch kleine Betriebe, die es schaffen, anders ökonomisch zu wirtschaften. Genau, aber das zieht sich so ein bisschen durch als Muster, dass man erstmal einen Vorteil hat, wenn man größer ist und als kleinerer Betrieb Schwierigkeiten dann auf dem Markt zu bestehen.
Jetzt gibt es nicht nur bei uns in Brandenburg viele landwirtschaftliche Betriebe, es gibt die in ganz Deutschland, ganz Europa, weltweit. Sind denn überall alle mit dem Wandel auf die gleiche Art und Weise konfrontiert oder gibt es da regional gesehen große Unterschiede?
Da gibt es tatsächlich riesige Unterschiede. Vielleicht waren Sie auch schon mal in Bayern unterwegs, in Schleswig-Holstein und haben das ja rein optisch schon mit Brandenburg verglichen. Da sind die Schläge, also die einzelnen Felder, ganz unterschiedlich groß. Genauso sind auch die Betriebsgrößen unterschiedlich. Also in Brandenburg haben wir gesehen, auf die Fläche viel, viel weniger Betriebe als zum Beispiel in Süddeutschland. Und damit hängt auch zusammen, dass wir eine andere Dynamik beobachten können. Zwischenzeitlich gab es in den ostdeutschen Bundesländern sogar die Tendenz, dass es wieder mehr Betriebe gab. Dann gibt es auch noch Unterschiede zwischen Viehhaltung und Ackerbau zum Beispiel. Wir haben jetzt zwischen 2010 und 2020 haben in der Schweinehaltung über die Hälfte aller Betriebe aufgegeben. Die Geschwindigkeit haben wir in anderen Bereichen jetzt nicht in dem Ausmaß.
Ein Begriff, den Sie verwenden in Ihren Veröffentlichungen, der häufig auftaucht, ist die multifunktionale Landwirtschaft. Multifunktional lässt mich erstmal denken so an das Schweizer Taschenmesser. Wie genau müssen wir uns diese Art der Landwirtschaft vorstellen?
Schöner Vergleich auf jeden Fall. Genau, das Konzept, das spielt eine ganz zentrale Rolle in meiner Arbeit und beschreibt im Prinzip auch meinen Blick auf die Landwirtschaft. Ich sehe Landwirtschaft nicht nur als Nahrungsmittelproduzenten, sondern ganz stark auch ja, landwirtschaftliche Betriebe als Institutionen, sage ich immer, die auf vielfältige Weise eingebettet sind, sowohl in soziale Strukturen als auch in die ökologische Umwelt. Das heißt, wir haben als Gesellschaft in vielerlei Hinsicht einen Mehrwert davon, dass es Landwirtschaft gibt. Und der geht eben darüber hinaus, dass Landwirtschaft Nahrungsmittel produziert. Und dann kann man sich damit beschäftigen, inwiefern geht denn darüber hinaus, welche Funktionen kann Landwirtschaft noch erfüllen und unter welchen Bedingungen.
Und genau damit haben Sie sich auch beschäftigt in einer Fallstudie. Dafür haben Sie mit Landwirten gesprochen in Dithmarschen. Wer Dithmarschen jetzt nicht so gut kennt, eine Region im hohen Norden in Schleswig-Holstein. Warum war das denn für Ihre Forschung der richtige Ort?
Tatsächlich spielte die Tatsache, dass ich aus Hamburg bin, auch eine Rolle, weil ich schon gerne irgendwie im norddeutschen Raum eine Region untersuchen wollte, allein schon aufgrund des ja, sprachlichen Zugangs, sogar ganz einfach ausgedrückt. Und auch aufgrund dessen, dass ich schon ein besseres Grundverständnis von den Regionen mitgebracht habe. Und dann ging es mir darum, eine Region zu finden, die nicht ganz super speziell einzigartig ist, sondern schon gewisse Gemeinsamkeiten mit anderen ländlichen Regionen. Wir haben in Deutschland extrem vielfältige ländliche Regionen, das ist jedes anders, aber Dithmarschen hat schon ja, Gemeinsamkeit mit anderen ländlichen Räumen, was so die Altersstruktur angeht, die Abwanderung der jüngeren Bevölkerung, Arbeitslosenzahlen, so Probleme, Herausforderungen, die auch andere Regionen beschreiben. Und dann, das fand ich auch nochmal ganz spannend, Dithmarschen ist einmal ein Landkreis, der ganz klare Grenzen hat und ich mich sozusagen dann auch auf die statistischen Zahlen beziehen kann, bezogen auf den Landkreis. Gleichzeitig ist Dithmarschen aber auch eine Region, die in den Köpfen der Menschen genau so existiert. Also wenn ich mich jemanden in Dithmarschen danach frage, wie ist das hier in Dithmarschen, dann ist da im Kopf sofort klar, wo Dithmarschen anfängt und aufhört. Da wird jetzt niemand drüber nachdenken müssen. Und das hilft auch enorm, wenn man qualitative Interviews mit Menschen führt.
Also örtlich ganz klar definiert.
Genau.
Jetzt haben Sie mit unterschiedlichen Interviewpartnern gesprochen. Was für Kriterien mussten die erfüllen?
Mir war es wichtig, verschiedene Perspektiven einzubeziehen, also tatsächlich gar nicht nur die von Landwirten und Landwirtinnen, weil ich auch die Wirkung von Landwirtschaft über den Betrieb hinaus verstehen wollte. Das heißt, ich habe mit Personen gesprochen, die in der Regionalentwicklung tätig sind oder irgendwie regionalpolitisch auch aktiv und so einen Gesamtblick auf die Region haben. Dann habe ich auch mit Landwirten, ehemaligen und aktiven Landwirtinnen gesprochen. Da war mir wichtig, dass ich jetzt zum Beispiel nicht nur Milchviehhalter interviewe oder so, sondern eine gewisse Breite abdecke, was von den betrieblichen Ausrichtungen, die es in der Region gibt. Und auch nicht nur ehemalige oder nur aktive, sondern so ein bisschen die Altersstruktur auch mische. Und dann habe ich noch eine dritte Gruppe an Interviewpartnerinnen gehabt. Das sind Menschen, die gar keinen Bezug zur Landwirtschaft oder zur Regionalentwicklung haben, sondern einfach dort aufgewachsen sind, wie jeder von uns es hätte auch sein können sozusagen und so eine ganz Alltagsperspektive auf Landwirtschaft mitgebracht hat.
Sie haben auch schon gesagt, Landwirte und Landwirtinnen, das heißt, es waren sowohl Männer als auch Frauen. Oder war das vielleicht auch schwierig, Frauen zu finden, weil die Landwirtschaft doch eher eine Männerdomäne ist? Oder haben Sie das gar nicht so wahrgenommen und das ist vielleicht auch Teil eines öffentlichen Bildes, das wir von Landwirtschaft haben?
In jedem Fall ist der Anteil der von Männern an den Betriebsleitern höher als der von Frauen. Das schon, aber oft sind das eben Familienbetriebe und da spielt die Frau, selbst wenn sie offiziell nicht mit Betriebsleiterin ist, doch eine ganz entscheidende Rolle, je nach Betrieb auch individuell. Und mir war das wichtig, beide Perspektiven zu haben und da war das eigentlich überhaupt kein Problem, auch Frauen zu finden, die über ihre Rolle entweder als Betriebsleiterin oder als Partnerin eines Betriebsleiters sozusagen von der Landwirtschaft mitbekommen haben.
Und wie sind Sie an diese Leute rangekommen? Fährt man dann durch Dithmarschen und sucht sich die schönsten Höfe aus? Oder wie haben Sie Ihre Gesprächspartner und Partnerinnen gefunden?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man eine Region nicht kennt. Ich hatte noch einen Vorteil, dass ich einen Co-Autor an dieser Veröffentlichung, die ich dazu geschrieben habe, auch dabei hatte, der mich ein bisschen unterstützt hat und aus der Region kommt. Der hat so ein paar Ideen gehabt. Dann habe ich tatsächlich auch einfach über Google Maps Betriebe identifiziert und angeschrieben. Das hat zum Teil funktioniert. Dann hatte ich eine Annonce in der Zeitung, wo ich auch gesagt habe, ich suche noch Interviewpartnerinnen mit landwirtschaftlichem Bezug. Und all das zusammen hat dann eine ganz gute Mischung ergeben am Ende.
Die Landwirte, das haben Sie dann in Ihrer Fallstudie untersucht, erfüllen unterschiedliche Funktionen. Da steht die sozioökonomische Funktion im Vordergrund. Landwirte sind Unternehmer, sind Arbeitgeber. Wie haben die Landwirte sich in der Hinsicht denn auch selbst wahrgenommen? Was haben Ihre Interviews da ergeben?
Ja, die sozioökonomische Funktion, die Bereitstellung von Einkommen, von Arbeitsplätzen, das ist auf jeden Fall eine Funktion, die sehr stark im Bewusstsein vieler Menschen durchaus da ist. Ist ja auch ziemlich einfach nachzuvollziehen. Und da kam immer relativ schnell auch die Antwort, dass Landwirtschaft eben ganz viel zur regionalen Wirtschaft beiträgt. Widerspricht ein bisschen den statistischen Zahlen, wenn man sich so die Zusammensetzung der regionalen Wirtschaft anguckt, dann spielt Landwirtschaft gar nicht so eine große Rolle, aber das nur nebenbei bemerkt. Was ich spannender fand, waren tatsächlich dann die, was ich nenne, sozial-ökologische und soziokulturelle Funktionen, die weniger im Bewusstsein von den Menschen sind, aber eigentlich auch eine große Rolle spielt, wenn man so ein bisschen über andere Fragen sich versucht, da anzunähern.
Sozioökologisch lässt mich jetzt gleich an Naturschutz denken. Ist das ein Faktor oder spielen da auch noch ganz andere Faktoren eine Rolle bei diesen Funktionen?
Ja, da kommt jetzt wieder die Wissenschaftlerin, die sagt, also für mich ist Naturschutz, wenn Landwirte Naturschutz machen oder Naturschutzmaßnahmen umsetzen, das wäre dann eine ökologische Funktion. Das betrifft sozusagen den Zustand von Ökosystemen. Wenn ich von sozioökologisch spreche, dann meine ich eher die Rolle von Landwirtschaft dahingehend, wie Menschen, die in der Region leben, in was für einer Beziehung die zu ihrer Umwelt stehen. Also zum Beispiel regionale Identität, also wie verbunden fühle ich mich mit der Landschaft, in der ich mich bewege, in der ich wohne, in der ich aufwachse. Die Attraktivität als Erholungsraum, also da geht es dann einfach darum, kann ich mich in der Landschaft wohlfühlen, erholen, kommen da Touristen hin, weil die Landschaft schön ist, weil die zugänglich ist, weil da zum Beispiel Feldwege sind, über die man überhaupt sich in der Landwirtschaft bewegen kann und nicht nur große Straßen oder wenige Radwege zum Beispiel. Ja, da könnte ich jetzt noch ganz viel weiter erzählen, glaube ich, aus den Interviews, aber nur, dass sie eine Idee davon haben, dass es immer um diese Mensch-Umwelt-Beziehung eigentlich geht dabei, auf die Landwirtschaft einen großen Einfluss hat.
Sie haben jetzt auch den Tourismus schon angesprochen. Werden denn Landwirte jetzt zum Beispiel in der Region Dithmarschen auch immer mehr touristische Anbieter? Lässt sich das so pauschal sagen?
Ich kann das nicht anhand von statistischen Zahlen sagen, weil es ja da ein paar Probleme gibt, zu sagen, wie das überhaupt erhoben wird, was Betriebe, was landwirtschaftliche Betriebe im Bereich Tourismus machen. Auf jeden Fall spielen sie in Dithmarschen eine wichtige Rolle und auch die Einkommen, die die Betriebe über touristische Angebote erwirtschaften, spielen eine wichtige Rolle dafür, ob der Betrieb insgesamt rentabel dasteht, sozusagen. Also wenn man Ferienwohnung vermietet oder auch einfach Angebote für Urlauber in der Region hat, dann ist das ein wirtschaftlicher Vorteil für den Betrieb. Und die Region insgesamt gewinnt natürlich auch, wenn es nicht nur irgendwie zwei größere Städte gibt und drei Strände, sondern eben auch verteilt im ganzen Raum Ausflugsziele, wo Touristen sich eben aufhalten können.
Das heißt, die Landwirte stellen sich auch immer breiter auf. Also das geht jetzt primär nicht mehr nur darum, das ist das Getreide, das ist der Grünkohl, das sind die Schweine, die hier auf meinem Hof in Anführungszeichen produziert werden, sondern es spielen da auch durchaus andere Aspekte eine Rolle.
Genau, das hat eine ganz zentrale Rolle gespielt in meiner Forschung. Das nenne ich immer landwirtschaftsnahe Tätigkeiten, die sozusagen nicht die Nahrungsmittelproduktion meinen, sondern darüber hinausgehen. Erzeugung erneuerbarer Energien, können Sie sich jetzt leicht vorstellen, in Dithmarschen spricht man immer von der Skyline der Windkrafträder, also die ist auch durchaus verbreitet. Aber auch andere Tätigkeiten, wie zum Beispiel eben Direktvermarktung, also Hofläden, Hofcafés, Bauernhofpädagogik, da gibt es eine enorme Bandbreite und ich konnte durchaus beobachten, und das wurde mir immer wieder bestätigt von verschiedenen Akteuren, dass das entscheidend dafür ist, ob ein Betrieb in der Zukunft eine Perspektive hat oder überhaupt an die nächste Generation jetzt weitergegeben wurde und wird in dieser Zeit. Ob es solche weiteren Einkommensquellen gibt oder nicht. Das sind nicht nur Einkommensquellen, sondern auch immer Bereiche, in denen die Menschen, die auf den Betrieben leben und arbeiten, auch tätig sein können. Also vielleicht können Sie sich das auch vorstellen, wenn eine Familie einen Betrieb bewirtschaftet und eine Person leitet den landwirtschaftlichen Betrieb, also meinetwegen die Ferkelaufzucht oder die Kohlproduktion in Dithmarschen, dann ist das oft von Vorteil, wenn ein weiteres Familienmitglied auch ein Aufgabenfeld und so seinen eigenen Bereich auf dem Betrieb entwickeln kann. Und das sind dann typischerweise auch so Einkommensalternativen, heißt es dann, Diversifizierungsmöglichkeiten.
Wir haben anfangs schon über dieses Bilderbuch-Image gesprochen. Geraten Landwirte da denn auch leicht in einen Konflikt, weil sie vielleicht auch solchen öffentlichen Ansprüchen dann genügen müssen, wenn es zum Beispiel um Tourismus geht? Ist Ihnen das in Ihren Gesprächen auch begegnet?
Ja, also ich glaube, fast alle Landwirte, Landwirtinnen würden mir darin zustimmen, wenn ich sage, die gesellschaftlichen Erwartungen an die Landwirtschaft und so die Notwendigkeit, wirtschaftlich zu arbeiten, steht oft im Widerspruch. Und ganz konkret kann man sich das vielleicht an einem Hofladen vorstellen. Das wurde jetzt mir auch anhand einer Anekdote sozusagen berichtet in den Interviews. Irgendwie einerseits ist da der Anspruch, einen Hofladen zu machen und den Menschen, die den Hofladen besuchen, ein realistisches Bild zu vermitteln, was auf dem Betrieb angebaut wird, in der Saison gerade wächst und überhaupt so passiert. Und gleichzeitig möchte man ja irgendwie die Erwartungen von den Konsumenten, die da hinkommen, erfüllen, die vielleicht eher sich das romantische, idyllische Landleben wünschen und diverse Produkte, die jetzt gar nicht unbedingt angebaut werden. Aber Hauptsache, man hat eben so einen schönen, bunten Bauernhofladen sozusagen. Und da so einen Mittelweg zu finden, das ist auf jeden Fall eine von vielen kleinen Herausforderungen, die man da hat als Landwirt.
Und auch die von Ihnen angesprochenen soziokulturellen Funktionen, die spielen eine Rolle. Hatten Sie denn in den Interviews auch den Eindruck, dass die Landwirte sich auch in einem höheren Maße für ihre Region verantwortlich fühlen, als das bei den Interviews mit den Nicht-Landwirten der Fall war?
Also ich habe auf jeden Fall beobachtet, dass Landwirte eine ganz andere Verbindung haben zu ihrer Umgebung. Die sind ja viel mehr draußen, viel mehr unterwegs mit ihren Maschinen oder auch mal zu Fuß oder im Auto. Und sehen einfach, was da passiert, was da wächst, was auch der Nachbar macht, was einfach genau in ihrer Umwelt passiert, viel stärker als Menschen, die jetzt in der nächsten Stadt arbeiten oder insgesamt einfach nicht so viel draußen sind. Das macht schon mal einen Unterschied. Und dann wurde auch ganz viel davon berichtet, dass sich landwirtschaftliche Betriebe schon immer im Dorf irgendwie, haben die immer schon die Maschinen für den Ernteumzug gestellt oder die Scheune fürs Dorffest oder wenn irgendwie der Spielplatz renoviert wurde, dann haben die eben mit ihren Maschinen den Sand dahergekarrt oder so. Also da gibt es ganz viele Beispiele für sozusagen. Und insofern ist da eine andere ja, eine andere Verbundenheit da. Ich würde jetzt nicht pauschal sagen können, auf Grundlage meiner Daten, dass die Landwirte sich jetzt verantwortlicher fühlen als andere Unternehmer in der Region. Es gibt sicherlich auch zahlreiche andere Unternehmen in anderen Branchen, die irgendwie ein Interesse daran haben, erstmal in einer guten Beziehung mit ihrer Nachbarschaft zu stehen und dann auch die Region weiterzubringen.
Inwiefern haben Sie denn auf Gemeindeebene dann auch Konflikte feststellen können? Gab es die, also Punkte, wo die Landwirte und die Nichtlandwirte vielleicht ihre Umgebung oder auch bestimmte Themen ganz unterschiedlich wahrgenommen haben?
Ja, das habe ich auch in meiner Arbeit beschrieben. Also zum einen eben diese positiven Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt durch Nachbarschaftshilfe und zum anderen eine konfliktbehaftete Rolle, in der Landwirte dadurch sind, dass sie Land besitzen und andere Möglichkeiten haben, zum Beispiel Windkrafträder zu bauen oder ihr Land zu verpachten. Und das ist in der Region schon ein extrem konfliktbehaftetes Thema, weil man natürlich, ja, ich glaube, das kennen wir alle, das sieht man irgendwie, die einen profitieren davon, dass sie ein Windkrafträd besitzen oder Anteile davon oder ihr Land dafür verpachten, verdienen extrem viel Geld und die anderen, ja, sehen die Windräder in der Landschaft und profitieren nicht so sehr davon, sondern kriegen eben die Nachteile mit. Und das hat schon, um jetzt die Worte meiner Interviewpartner zu nutzen, das hat ganze Dörfer gespalten, einfach das Thema. Und dann gibt es noch das Thema Wolf, was auch ein bisschen ähnlich ist. Also Landwirte haben, oder zumindest teilweise haben die Vieh und das ist dann wiederum bedroht von Wölfen. Und andere finden das vielleicht schön, dass es wieder Wölfe in der Region gibt. Das kann man sich ja auch in anderen Regionen Deutschlands so beobachten.
Das kann man auf jeden Fall. Hat sich denn in den Interviews auch gezeigt, Sie haben das vorhin schon so anklingen lassen, dass Landwirte auch gerne eine stärkere pädagogische Rolle einnehmen möchten oder müssen?
Es gibt zahlreiche Beispiele von Landwirtinnen und Landwirten, die also explizit Bauernhofpädagogik anbieten. Das heißt dann, dass sie so Jahreskurse oder Ausflüge für Kindergärten und Schulklassen anbieten. Das wird in Schleswig-Holstein tatsächlich auch gefördert. Dann gibt es Landwirte, die einfach gemerkt haben, dass Kommunikation extrem wichtig ist dafür, wie sie mit der Dorfgemeinschaft sozusagen, was für eine Beziehung sie haben. Das können dann ganz kleine Sachen sein, sowas wie eine Rund-SMS, wenn irgendwie am nächsten Tag Gülle gefahren wird oder eine lange Ernte ansteht, dass dann die Nachbarn einfach ein Verständnis dafür haben, warum jetzt abends um 11 noch große Maschinen durchs Dorf fahren oder warum das jetzt noch stinkt und warum das an einem Sonntag sein muss, das mit dem Güllefahren und so. Und das macht einfach einen sehr großen Unterschied, ob da jemand was ankündigt und erklärt oder ob das einfach passiert und man es einfach nicht so richtig nachvollziehen kann als jemand, der eben den Wetterbericht nicht im Auge hat oder was dann eben entscheidend ist für den Zeitpunkt dieser Arbeiten.
Und wie beurteilen Sie das insgesamt, diese multifunktionale Landwirtschaft? Birgt die viele Risiken, birgt die Chancen, das eine mehr als das andere? Wie würden Sie das beurteilen?
Also zum Thema Risiken würde ich einfach sagen, dass dadurch, dass Landwirtschaft so intensiv mit der Umgebung ja in Beziehung ist, vor allem der ökologischen Umgebung dann auch, gibt es eben auch die Risiken, dass es negative Beziehungen sind, also dass Landwirtschaft sich einfach negativ auf Ökosysteme auswirkt. Das hatten wir jetzt ganz stark in den letzten Jahren, das Thema. Insofern, das ist sozusagen das Risiko von Multifunktionalität, wenn man dazu ja diese Zusammenhänge hat, die man eben, können in die negative und in die positive Richtung gehen. In Bezug auf soziale Funktionen sehe ich da ganz viel Potenzial, was vielleicht aktuell auch noch nicht so genutzt wird. Heute wird zum Beispiel die Entwicklung der Landwirtschaft und die Entwicklung von ländlichen Regionen relativ stark getrennt gedacht und landwirtschaftliche Betriebe wenig darin einbezogen, wo Fördermittel hinfließen, wo jetzt das Tourismuskonzept, wie sich das entwickelt. Und auch Landwirte und Landwirtinnen begreifen sich jetzt selten als aktiver Akteur in der Regionalentwicklung, so war jetzt meine Beobachtung. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass da ganz viel Potenzial ist, diese Rolle wieder ein bisschen zu verändern. Also dass landwirtschaftliche Betriebe einfach aufgrund ihrer historischen Existenz in der Region sozusagen und den vielen Beziehungen und der Produktion von regionaltypischen Nahrungsmitteln und so weiter ein toller Akteur sind, der einfach auch eine stärkere Rolle daran spielen kann, wie sich eine Region entwickelt.
Sehen Sie denn da jetzt auch ja, das größte Potenzial für weitere Forschungsaktivitäten? Ist das ein Punkt, der noch besser beleuchtet werden muss? Gibt es noch andere, wo Sie sagen, da sollte man auf jeden Fall noch mal ein Auge drauflegen?
Ja, es setzen sich ganz wenige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit den sozialen Funktionen auseinander. Deswegen haben wir eine relativ schlechte empirische Grundlage. Also was ich jetzt in meiner Fallstudie gemacht habe, ist ja tatsächlich relativ einzigartig. deswegen, wenn ich jetzt irgendwie ein Team und viel Geld hätte, würde ich, glaube ich, sofort damit anfangen, in andere Regionen zu gehen und genauer nachzuvollziehen, über welche Tätigkeiten Landwirtschaft welche positiven Effekte hervorruft. Und auf der Grundlage wiederum kann man dann auch über Politikmaßnahmen besser nachdenken, weil ich eben jetzt wirklich nur eine Region so genau angeguckt habe. Und man weiß zwar über einzelne Funktionen in verschiedenen europäischen Regionen was, aber da fehlt so ein bisschen der Überblick sozusagen.
Grundsätzlich hat Ihrer Meinung nach denn die Politik auch ja, diese facettenreiche Landwirtschaft stark genug im Blick? Oder geht es da dann auch eher um die Größe der Betriebe, auch was Förderung angeht? Also läuft das Ihrer Meinung nach in den richtigen Bahnen oder gibt es da großen Nachholbedarf?
Also man könnte jetzt sehr lange über die gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union sprechen. Das ist ein relativ alter Politikbereich, wo schon ganz viele Ideen reingeflossen sind und noch nicht so viel sich verändert hat, wie man sich vielleicht wünschen könnte. Also ich glaube, dass in der Politik schon angekommen ist, dass Landwirtschaft ganz viele Funktionen erfüllen kann und insbesondere auch in Bezug auf Ökosysteme eben extrem entscheidende Auswirkungen hat, mit denen man politisch umgehen muss. Was die sozialen Funktionen angeht, ich bin mir sicher, dass das eigentlich ganz oft in den Diskussionen mit drin steckt. Also es wird auch immer wieder davon gesprochen, man müsse die Strukturumbrüche der Landwirtschaft verhindern oder es wäre ein riesiger Verlust, wenn jetzt ganz viele Betriebe aufgeben, da geht was verloren. Das ist ganz oft in den Debatten vorhanden, aber es wird selten ausformuliert oder dann genau begründet, warum das eigentlich ein Verlust ist, wenn wir jetzt weniger Betriebe haben. Man könnte ja auch einfach sagen, ja, dann haben wir halt nur noch 100.000 Betriebe, die in Deutschland Landwirtschaft machen. Wo ist das Problem? Die Fläche wird weiterhin bewirtschaftet, dann machen halt genau weniger große Betriebe die Landwirtschaft. Und genau an diesem Punkt hoffe ich mit meiner Arbeit eben dazu beizutragen, dass man das benennen kann, was Landwirte und Landwirtinnen so an sozialen Funktionen erfüllen, die eben nicht unbedingt nur Ökosysteme betreffen, sondern uns als Menschen, wie wir in ländlichen Regionen und auch in Städten leben.
Sie haben Ihre Doktorarbeit schon abgegeben, jetzt warten Sie auf die Verteidigung. Wie geht's für Sie beruflich jetzt weiter? Liebäugeln Sie mit der nächsten großen Fallstudie? Geht es in Richtung Forschung weiter oder schlagen Sie ganz neue Wege ein?
Ich bin jetzt tatsächlich schon seit fast einem Jahr in einem bisschen anderen Bereich tätig, in einem Think Tank, Agora Agrar. Und setze mich da eher mit Landnutzungskonflikten auseinander und der wachsenden Bioökonomie und so der Nachfrage nach Biomasse seitens Industrie und Energie. Also ein anderes Thema, macht aber auch ganz viel Spaß und ist so an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik. Ich muss aber auf jeden Fall auch sagen, dass mich mein Promotionsthema extrem weiter bewegt. Und da muss ich mal gucken, inwiefern sich in Zukunft da Möglichkeiten ergeben, entweder im Rahmen meiner jetzigen Arbeit bei Agora oder wieder in der Wissenschaft, mich da wieder tiefer mit auseinanderzusetzen.
An dieser Stelle möchte ich Ihnen auch noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Gibt es welche? Ich sehe hier schon die erste Hand in der Luft. Warten Sie einen kleinen Moment auf das Mikrofon.
Wie haben sich die Betriebe entwickelt in Bezug auf die Produktion? Also ich könnte mir vorstellen, ich würde als Laie vermuten, dass die Produktion auch eher in Richtung Skaleneffekte, einfach weil es sich lohnt, eher in Richtung Monoproduktion geht. Also soll heißen, man spezialisiert sich zum Beispiel eher auf Schlachtvieh, auf Milchvieh. Ist das abzusehen oder nicht?
Das gehört auf jeden Fall genau auch zu einem dieser Muster des Strukturwandels. Die Spezialisierung habe ich das, glaube ich, genannt, auf ganz, wirklich ganz kleine Einzelbereiche der Landwirtschaft. Das hat den Vorteil, dass man eben Skaleneffekte erreicht und damit extrem kostengünstig produzieren will. Aber gleichzeitig ist man eben abhängig erstmal von dem Markt dieser kleinen Einzelbereiche, was jetzt, glaube ich, auch einige Betriebe zu spüren bekommen, wenn sie zu stark auf ein Standbein gesetzt haben. Da kann man sich jetzt aber schon auch in den statistischen Zahlen, dass sich das auch schon sehen, dass eben die Einkommensdiversifizierung stark an Bedeutung gewonnen hat. Also ich glaube, jetzt war irgendwie die Hälfte der Betriebe hat weitere Einkommen außerhalb der primären landwirtschaftlichen Produktion.
Gibt es weitere Fragen?
Hi, also ich habe oft den Eindruck, dass es auch potenziell ganz viel Energieproduktion gibt. Ist das ein falscher Eindruck und kann man, oder gibt es da eine Zahl zu, wie viele Leute vielleicht, wie viele Bauern und Bäuerinnen quasi auf Energieproduktion gewechselt sind?
Also es gibt Zahlen dazu, wie viele Betriebe Einkommen aus erneuerbaren Energien haben. Ich würde mich jetzt nicht festnageln wollen. Ich glaube, das ist irgendwas zwischen so um die 35, vielleicht sogar 40%. Das ist aber dann, das umfasst, glaube ich, alles von PV über Biogas, über Anbau für Biogasanlagen, über Windkraft. Also da bin ich jetzt nicht ganz tief in den Zahlen drin, aber das ist auf jeden Fall ein großer Bereich. Also Landwirte und Landwirtinnen sind einfach enorme Lieferanten auch von Energie. Ich glaube, also wenn man das auf die Fläche bezieht zum Beispiel, dann wird schon ein sehr großer Anteil, ich glaube, das sind jetzt gerade so 14% allein für Mais, Silage für Biogasanlagen verwendet. Also das ist ein riesiges Feld auf jeden Fall. Da bilden nur die Daten, die statistischen Daten nicht immer ganz genau wahrscheinlich das ab, wo man, was einen jetzt gerade interessiert, weil genau dann ist immer die Frage, ist es jetzt ein landwirtschaftlicher Betrieb oder ist es eine Biogasanlage, die muss nicht unbedingt ein landwirtschaftlicher Betrieb sein und ja, da muss man sich dann genau mit den Statistiken beschäftigen.
Heißt das, in der Statistik fallen Betriebe raus, wenn sie komplett auf Energieproduktion umsteigen?
Ja, es ist immer die Frage, ob man landwirtschaftlichen Betrieb angemeldet hat oder nicht. Man kann auch einfach eine Biogasanlage betreiben und wird dann von 10 Betrieben aus der Nachbarschaft beliefert. Und dann ist das schon in der Statistik nicht mehr so abgebildet. Da muss man sich dann wieder die Flächennutzungsdaten angucken und da kann man wieder besser nachvollziehen, bezogen auf die Fläche, wie viel prozentual in welchen Bereich geht.
Es gibt in der ersten Reihe eine weitere Frage.
Ich nehme mal an, dass die Struktur in den landwirtschaftlichen Betrieben auch so 20-80-Regel hat. Das heißt also, 20% der Betriebe produzieren 80% der gesamten landwirtschaftlichen Leistung. Also starke Tendenz hier zu Großbetrieben und damit verbunden eben das Thema Monokulturen und Massentierhaltung, was ja so als negativ reingeht. Was ist denn Ihre Erkenntnis aus Ihrer Forschung und Ihren Interviews, was langfristig nachhaltig gesehen die Perspektive für einen landwirtschaftlichen Betrieb ist? Ist das mehr in Richtung kleinere Betriebsgröße, die eben stärker ökologisch arbeiten und nicht so sehr auf Leistung getrimmt sind? Oder ist das mehr ein Zusammenspiel von verschiedenen spezialisierten Betrieben im Sinne einer Kreislaufwirtschaft? Also was sind die Kennzeichen für einen nachhaltig, ökonomisch und ökologischen landwirtschaftlichen Betrieb?
Also total die zentrale Frage, über die sich jetzt auch viele Menschen, Wissenschaftler Gedanken machen. Wir können sagen, wenn wir die Nachhaltigkeitsziele, also in Bezug auf zum Beispiel Stickstoffüberschüsse in der Landwirtschaft, aber auch Wasserqualität, Klimaziele und so weiter, wenn wir das alles erreichen wollen und weiter Landwirtschaft machen wollen, dann brauchen wir eine Ökologisierung in der gesamten Landwirtschaft. Damit meine ich nicht 100% Ökolandbau oder so, sondern einfach eine Entwicklung hin zu ja, etwas extensivere Landwirtschaft oder zu einfach Landwirtschaft, die weniger negative Auswirkungen hat auf die Umwelt. Es gibt viele Wege, die zum Ziel führen. Die sind in jeder Region anders, auf jedem Betrieb anders. Aber in jedem Fall ist eine Ökologisierung sozusagen notwendig, wenn wir unsere natürlichen Ressourcen schützen müssen. Das auf jeden Fall. Ich würde auch immer sagen, dass ein divers aufgestellter Betrieb bessere Chancen hat, zu bestehen und auch gerade Krisen zu überstehen. Das ist also sicherlich auch ein Merkmal eines Betriebs, der gute Chancen hat. Ich würde mich da in Bezug auf die Größe eigentlich nicht festlegen wollen. Mir wäre wichtig, dass Betriebe unabhängig ihrer Größe eine Chance haben und sich selber Wege erarbeiten können, auf Grundlage derer sie bestehen können. Und ich glaube, da ist vielleicht auch noch ein bisschen Handlungsbedarf da. Ich würde aber nicht sagen wollen, dass wir jetzt Betriebe zum Beispiel aufgrund ihrer Größe mehr oder weniger fördern sollen, sondern immer auf Grundlage dessen, was sie tun. Also ich würde mir wünschen, dass wir Rahmenbedingungen haben, in der auch ein Betrieb mit relativ wenig Fläche mehrere Wege sozusagen vor sich sieht, die er gehen kann und der wirtschaftlich arbeiten kann, ob das jetzt irgendwelche Nischenmärkte sind oder eben stark diversifiziert auf noch Tourismus, Direktvermarktung oder auch so Bildungsangebote. Gleichzeitig kann auch ein großer Betrieb ökologischer wirtschaften. Man muss auch mal unterscheiden zwischen, Sie hatten ja Monokulturen angesprochen, zwischen der Größe von Schlägen und Feldern und dem Betrieb. Also es kann auch ein großer Betrieb klein strukturierte Felder haben mit vielen Randstrukturen, die ökologisch wertvoll sind. Ja, also die Betriebsgröße allein ist erstmal nicht so aussagekräftig, sondern eher genau, was der Betrieb wie macht. Ich glaube, das ist eigentlich auch nachvollziehbar, wenn man einmal drüber nachdenkt.
Ich sehe eine weitere Frage und danach würde ich die Fragerunde schließen.
Sie haben ja auch diesen sozialen Aspekt angesprochen und mich würde wirklich interessieren, wie weit die Landwirtschaft Betreibenden, mit denen Sie gesprochen haben, ihre Verantwortung im sozialen und ökologischen Bereich sehen?
Also zum einen gibt es die Erkenntnis, dass ein Betrieb viel besser akzeptiert und integriert ist in eine Gemeinschaft, wenn er sich aktiv sozusagen dafür engagiert, mit Menschen im Kontakt zu sein. Das ist, glaube ich, was viele Landwirte auch teilen und bestätigen wollen. Und dass das dann auch mehr Spaß macht, Landwirtschaft zu machen, als wenn man da irgendwie jedes Mal, wenn man mit der Maschine durchs Dorf fährt, irgendwie beschimpft wird, weil man zu nah an einem Autoland lang gefahren ist oder irgendwie so im Alltag quasi immer wieder so Abneigung erfährt. Also das ist jetzt weniger eine Verantwortung als mehr so die Erkenntnis, ich muss proaktiv auf Menschen zugehen, wenn ich meinen Betrieb, der vielleicht am Dorf ist, erhalten will und sozial akzeptiert sehen will. Ökologische Verantwortung sehen Betriebe auf jeden Fall auch. Immer natürlich im Zwiespalt, man muss auch wirtschaftlich sein und im Moment sind die Bedingungen auf jeden Fall herausfordernd, wirtschaftlich zu arbeiten und gleichzeitig diverse ökologische Maßnahmen noch umzusetzen.
Dann ganz herzlichen Dank für Ihre Fragen und auch Ihre Neugier und Frau Nowak, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Das war unser wissenschaftlicher Lunchtalk Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war Wiebke Nowak. Sie ist Agrarökonomin, ist Doktorandin am TEA-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin und arbeitet beim Think Tank Agora Agrar. Wir haben über ihre Forschung zur multifunktionalen Landwirtschaft gesprochen. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.